Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute wieder eine ziemlich dichte Sendung vor uns und zwar mit zwei sehr unterschiedlichen Alben, wie ihr das von uns kennt, einem philosophischen Thema und natürlich der obligatorischen Bierverkostung, die für alle, die uns im Internet hören. Zuerst schauen wir uns Optimism an. Das ist das neue Album von Digitalism, dem Hamburger Elektronik-Duo. Außerdem haben wir No Ritmo da Terra dabei. Das ist das neue Album vom brasilianischen Projekt Anthropoceno. So heißt es. Auch wenn ich kein Brasilianisch oder Portugiesisch kann. So, und dann werden wir noch sprechen über die Wiederholung. Also da wird es nochmal philosophisch. Und für Kosten werden wir dann ein Zödler Gold Export. Aus dem Allgäu. Sehr schön. Mit diesen Worten übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der beginnt mit einer Band, die ich vorher gar nicht kannte. Und diese Band heißt Digitalism und das Album heißt Optimism. Nun, es handelt sich, wie du gerade schon gesagt hast, um ein Duo, nämlich Electro House. Und das kommt aus Hamburg, hast du auch schon gesagt. Und besteht aus Jens Mölle und Ismail Tüfetschki. Nee, warte mal, Tüfekci, genau. Ja, kommen aus Hamburg und machen seit 2000 gemeinsam Musik. So, ja, die Band gründeten sie dann 2004 und das Debütalbum hieß dann Idealism, auch interessant, erschien 2007. Und seitdem spielen sie dann auch auf größeren Festivals. Das zweite Album wurde dann im Jahre 2011 veröffentlicht, heißt I Love You Dude. Bekannt wurden sie durch den Song Idealistic, welches im Soundtrack von Midnight Club Los Angeles sowie in Saints Row the Third Verwendung findet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du bist ja da ein bisschen cineastischer unterwegs als ich. Wer nicht cineastisch unterwegs ist, so wie ich, der kennt das vielleicht von Spielen wie Need to Speed oder FIFA 8, 12 und 17. Da sind die nämlich ebenfalls zu hören. Nun, dieses Album Optimism ist das fünfte Studioalbum dieses Projekts. Und wenn wir im Moment eins gebrauchen können, dann ist es natürlich auf jeden Fall mal Optimismus. Und das ist dann eben auch der Titel dieses neuen Albums. Das Album erscheint heute, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Jahre 2026. Und wenn ihr die Sendung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hört, dann eben auch heute. So, also mal wieder Elektronik, wurde mal wieder Zeit, finde ich.
Das wurde es auf jeden Fall. Und das sind natürlich jetzt auch zwei Menschen, die wirklich wissen, was sie tun. Und bei diesem Album würde ich fast sagen, das ist so ein bisschen ihr Fluch und ihr Segen gleichzeitig. Denn handwerklich ist das Album erste Sahne. Diese Basslinien, richtig toll. Dann sind da Melodien bei, die einem einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen. Die Produktion ist hervorragend und hat richtig viel Energie, sehr eng und sehr getrieben an ganz vielen Stellen. Und ich glaube, das funktioniert, es ist einfach auch am Ende sehr tanzbar. Wir hören hier so ein Electro-Clash. Das Wort hatte ich vorher, glaube ich, noch nie gehört. Klingt aber genau so. Techno, so ein bisschen Einfluss, finde ich, von New Wave und Post-Punk hier und da. Mit, wie gesagt, also wirklich tollen Melodieideen zwischendurch. Und das klingt aber alles bei all dem nicht super modern, sondern im Gegenteil. Sie machen, glaube ich, viele Dinge, die sie schon immer gemacht haben, ohne dass ich die Band jetzt vorher kannte. Aber das hat einen dicken Nostalgiefaktor und ich habe mich immer gefragt, woher der eigentlich kommen kann. Ich bin bis heute nicht drauf gekommen, woher ich, die ja bis vor ein paar Jahren überhaupt irgendwie kein Elektro oder keine elektronische Musik wirklich bewusst gehört hat, diesen Nostalgiefaktor hat. Es klingt irgendwie, ja, als hätte das auch schon ein paar Jahrzehnte hinter sich. Aber ohne jetzt langweilig zu werden, wie gesagt, das ist hervorragend gemacht. Das Einzige, wenn ich sonst noch einen Kritikpunkt finden wollte, dann vielleicht, dass die Spannungsbögen der einzelnen Songs immer relativ ähnlich ablaufen. Was aber jetzt in dem Genre auch völlig in Ordnung ist. Man hat eine gewisse Erwartung, die erfüllt wird. Und das ist natürlich auch einfach gut. Das macht es auch nochmal tanzbarer. Das ist schon richtig gut. Insofern, ja, ich weiß nicht, ob ich da nur banausig unterwegs bin. Irgendwie hatte das so ein bisschen Oldie-Charakter manchmal für mich.
Ja, durchaus, durchaus. Ich versuche mal, das vielleicht aus meiner Sicht so ein bisschen zu erklären, wo das vielleicht herkommen könnte. Also erstmal muss man ja ganz klar sagen, ein Album Optimism zu nennen in diesen Zeiten, das ist schon sportlich.
Ja, das aber gut.
Aber ganz so einfach ist es tatsächlich ja auch nicht. Denn natürlich ist da auch eine ganze schöne Schippe Ambivalenz drin. Das Album ist schon auch ein bisschen bitter. Also wir kennen das ja von The Smiths, ne? Wo ja auch so diese zuckersüße Musik so und dann diese naja, sarkastisch-zynischen Texte dazu. Und es wird ein bisschen mit den Erwartungen der HörerInnen gespielt. Die werden aber nicht einfach so gebrochen, das wäre auch viel zu einfach und das würde das Konzept, wenn man es denn so nennen würde, auch komplett negieren. Wenn man das Album so hört, dann kommt einem schon eine Idee von dem, was sich die beiden da so gedacht haben. Es geht eigentlich um ein Wieder-Zueinander-Finden. Es geht darum, was wir ja auch hier in dieser Sendung ganz oft besprechen, nämlich das Trennende überwinden. Und da besteht aufgrund des Sounds und der Musik natürlich dann auch immer die Gefahr, dass man in so eine Art in den 90er Jahren, als noch alles gut war, Haltung verfällt. Und das passiert hier auch nicht. Wir hören hier ganz viel Einflüsse von französischer Elektronik, French Touch nennt man das oder French House. Also alles das und jetzt kommt's, was man so mit Daft Punk verbindet, denn das ist es natürlich am Ende des Tages wieder. Daher kommt auch diese Nostalgie und dieses, was man schon mal gehört hat und gerade so, wenn man dieses Random Access Memory so ein bisschen gehört hat, dann denkt man, ah, okay, ja, alles klar. Und da sieht man mal, wie wichtig dieses Album damals war. Ich kann es ja noch immer wieder betonen. Nun gut, also natürlich gibt es ein klassisches Electro-House an sich und ja, natürlich auch Pop, das gehört ja auch dazu. Also hier wird es wirklich elektronisch und zwar präzise elektronisch, das heißt also, weil die Elektronik kann ja immer schlecht random Dinge tun, die machen ja immer sehr genaue Sachen, so diese ganzen Beats und so, aber es langweilt trotzdem nicht, denn dieses Duo gehört auch immer zu denen, die da immer eine ganze Schaufel Intuition reinklöppeln in diese Musik. Etwas, was bei elektronischer Musik ja eher weniger vermutet wird. Obwohl das natürlich auch wieder völliger Quatsch ist, denn elektronische Musik kann natürlich sehr wohl sehr intuitiv sein, wenn man sich zum Beispiel mal so überlegt, diese ganze Modulargeschichte und so, die man ja nur immer einmalig klöppeln kann, ein Sound, den man nie wiederholen kann und so weiter und so fort. Nun gut, der immer wieder neu entsteht und so weiter und so fort. Nun, ich finde, diese Band macht schon einen Schritt nach vorn. Sie vergessen aber auch nicht die von mir gerade eben schon erwähnte Indie, Schmindie, Fancy, Schmancy, Ruten, Tuten, Yippie, Yippie, Yay, Yay, Indie Disco der Nuller. Und das ist schon auch toll irgendwie. Und ja, das macht tatsächlich auch Spaß. Es ist ein Album, was sich vielleicht vordergründig einfach nur Optimismus nennt oder Optimism nennt und vielleicht auch nur vordergründig Optimismus verbreiten und verkünden will. Aber wenn man ein bisschen mehr sich mit diesem Album beschäftigt, dann kommen da schon ein paar tiefere Einsichten zum Vorschein. Man kann das Album aber tatsächlich auch einfach nur so hören und dabei fröhlich sein. Das geht natürlich auch. Ne? Gar keine Frage. Ich finde das Album tatsächlich sehr schön. Ich habe da sehr viel Freude dran gehabt. Ich hatte es ja schon erwähnt, dieses Album ist ja im Jahre 2026 erschienen, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das Album bekommt ein Läuft von mir, weil es, wie gesagt, handwerklich hervorragend ist. Es ist einfach gar nicht mein Ding. Also wie Daft Punk ja auch schon, mit den Elektro-Franzosen werde ich noch nicht warm.
Ich hingegen sehr. Ich freue mich auch immer wieder. Ich kann das auch heute noch gut hören. Also Random Access Memory ist so gut gealtert. Es ist fantastisch. Wirklich großartig. Egal. Ja. Ich gebe diesem Album ein richtig schnelles Läuft. Ich war durchaus begeistert und angetan. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es am Ende des Tages auf die Liste der Alben des Jahres bei mir kommen wird. Und deswegen und weil wir ja auch wirklich starke Konkurrenz haben in diesem Jahr, bekommt dieses Album von mir ein sehr, sehr schnelles Läuft. Also, wir haben gehört das Album Optimism von Digitalism und es gab zweimal ein Läuft, einmal von Jenny und einmal von mir.
Damit kommen wir wie so oft zu etwas ganz anderem. Und damit vielleicht auch zu dem Album, was mich, glaube ich, in diesem Jahr am meisten beschäftigt hat bisher. Wobei bei meinem Gedächtnis würde ich dieser Einschätzung nicht sofort vertrauen. Es geht um No Ritmo da Terra von Anthropoceno. Das ist ein brasilianisches Projekt und gleichzeitig auch mehr als ein Album, weil ein ganzes Konzept dahinter steht und weil es sich hier wohl um das zweite Kapitel einer Trilogie handelt. Diese Trilogie ist verwurzelt im Denken eines brasilianischen Philosophen, den ich vorher noch nicht kannte, und zwar Ayton Krenak. Also ich gebe sofort auf, es irgendwie richtig auszusprechen, das tut mir sehr leid. Und das ist wohl einer der wichtigsten zeitgenössischen Vordenker, wenn es um das Verhältnis zwischen Mensch, Natur und dem Scheitern westlich moderner Weltbilder geht. Er hat ein Konzept von der Erde als Körper, von dem wir nicht getrennt sind, also nicht Mensch und Natur, sondern Mensch als Teil der Natur. Und das zieht sich hier auch durch das gesamte Album von Anthropoceno. Es geht bei dem ganzen Konzept also um, was sie Ancestral Future nennen, eine Art Zukunft, die aus diesem Ancestral, also indigenen, urzeitlichen herausgedacht wird. Und das hört man dann natürlich auch in der Musik. Das Klangmaterial besteht aus brasilianischer Volksmusik, Feldaufnahmen aus dem Regenwald, das gemischt mit modernen Dingen wie Post-Rock, Glitch und Avantgarde-Metal. Das ist also eine ganz wilde Mischung und sicherlich auch bricht mit einigem, was man erwarten würde. Dazu kommen Texte in drei verschiedenen Sprachen. Das ist einmal Portugiesisch, dann Tupi, das ist eine der indigenen Sprachen Brasiliens, und Yoruba. Hier gibt es außerdem, und da bin ich nicht sicher, ob das mit den Sprachen auch direkt verknüpft ist, Candomblé und Capoeira-Gesänge. Und dass die sonst wohl eher mehr so im Museum stattfinden, aber hier ganz neu eingebettet werden in eine sehr futuristische und eine sehr eigenwillige Klangsprache. Also da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja, Thorsten, wenn wir noch nicht genug Genre-Mixes hatten.
Richtig, genau. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar mehr. Du hast ja schon gesagt, also ne, Black Metal hier, Electronic ein bisschen da, Field Recordings hier, südamerikanische Perkussion da. Ein paar klassische brasilianische Klänge haben wir auch, hier von wegen Girl from Ipanema und so, das sagt vielleicht dem einen oder der anderen noch was, ist so ein bisschen auch noch drin, dann ein bisschen Post-Rock, Experimental Metal, indigene brasilianische Musik natürlich und dann sind die Texte auch noch in verschiedenen Sprachen, nämlich eben auf diesem brasilianischen Portugiesisch, was ja anders ist als das portugiesische Portugiesisch und eben die von dir schon erwähnten Tupi und Yoruba. So, das ist die Ausgangslage. Das ist ja nun ein Album, was sich wahrlich nicht anbiedert. Das ist schon auch Arbeit. Sprich, das Album fordert einen schon auch heraus. Das ist anstrengend. Es will, dass man genau zuhört. Es hat überhaupt keine Lust, nebenbei zu laufen. Und mit Eingängigkeit muss man sich hier auch nur bedingt beschäftigen auf diesem Album. Auch wenn es immer mal wieder Melodien aus diesem brasilianischen Kontext gibt, den ich gerade schon erwähnt habe, was man vielleicht so ein bisschen wiedererkennt. Aber das klingt im Großen und Ganzen, was man hier hört, für unsere mitteleuropäischen Ohren doch eben recht fremd. Und somit natürlich auch immer ein bisschen anstrengend. Denn damit muss man sich ja erstmal wieder beschäftigen. Es geht auf diesem Album darum, musikalisch darzulegen, wie es um die Menschheit bestellt ist eigentlich und vor allem um die klassisch westliche und weiße Welt, hast du ja gerade schon gesagt. Es handelt sich ja, wie gesagt, um das zweite Album einer Trilogie. Wir haben es mit einem unfassbar dichtem und lautmalerischem Album zu tun. Es verfällt aber vor allem in eine Sache nicht, nämlich in dieses Klischee Weltmusik. Also da seid ihr völlig verkehrt, wenn ihr da hin wollt. Das ist alles außer Weltmusik, das ist wirklich gar nicht. Das hier ist authentisch zeitgenössische brasilianische Musik, die ihre Herkunft nicht versteckt, aber auch nicht klischeehaft daherkommt. Ganz im Gegenteil. Dafür ist das auch alles viel zu experimentell, mit dem das Ganze ja immer schön gemischt wird. Es wird ja auch ordentlich gescreamt und so weiter und so fort. Es wird aber auch nie plakativ. Das heißt also, man spielt auch nicht wirklich im Ansatz mit irgendwelchen brasilianischen Klischeegeschichten oder so. Hier soll auch nicht irgendeine Identität in den Mittelpunkt gestellt werden, sondern eher so eine Art Widerstandsfähigkeit, so eine Art Revolte. Die indigenen Völker im Amazonas kämpfen seit geraumer Zeit ums Überleben. Und diese Überlebensstrategien sind es, die ja zum Teil ja auch beschrieben werden. Und die wir zum Beispiel gar nicht haben, weil wir nicht die ganze Zeit ums Überleben kämpfen mussten. die letzten Jahrzehnte zum Beispiel. Das Album ist musikalisch im höchsten Grade interessant. Ich habe es noch lange nicht durchdrungen. Ich habe nicht im Ansatz durchdrungen, was hier so alles los ist. Ich muss mich noch viel intensiver damit auseinandersetzen, daran arbeiten. Kunst soll ja bisweilen auch anstrengen und fordern. Ich mag das ja sehr. Wer mich kennt, weiß, das ist was für mich. Wenn ich mich herausgefordert fühle, dann will ich das auch verstehen. Soll heißen, ich bin mit diesem Album noch lange nicht fertig. Und da weiß ich, bin auch noch zu keinem Schluss gekommen, dementsprechend. Es lässt mich im besten Sinne, also wirklich im besten Sinne ratlos zurück. Nicht im schlechten Sinne, sondern wirklich im besten, weil ich noch nicht weiß, wohin damit. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das total cool finde und total hingerissen bin oder ob ich einfach nur total durcheinander bin. Das weiß ich noch nicht. Ich muss das alles nochmal, ich muss mich mehr damit beschäftigen, noch mehr, um das überhaupt für mich irgendwohin einordnen zu können. So, ob das vielleicht am Ende des Tages oder des Jahres vielmehr doch noch auf die Liste kommt oder vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung.
Spannend. Ja, musikalisch geht es mir da ganz ähnlich. Ich habe da noch ganz, ganz viel mit zu tun. Aber das ist eine tolle Sache, weil das, ich habe das Gefühl, in der Welt, dass alles ist verfügbar und wir können alles irgendwie mal eben nachschlagen, gibt es halt immer wieder Dinge wie dieses Album, wo man einfach nicht drum rumkommt. Da kannst du nicht mal eben die KI fragen oder dir was geben lassen, sondern da musst du dich wirklich mit beschäftigen und das macht gerade richtig, also meinem Hirn macht das gerade sehr viel Spaß, zu versuchen, das auseinander zu kriegen und irgendwie zu verstehen und die Kontexte zusammenzubekommen. Eine Sache, die mir sehr gefällt und von der ich das Gefühl habe, dass ich sie zumindest ein bisschen verstehen kann, ist dieses philosophische Weltbild, aus dem sie heraus sprechen. Dieser Widerstand für die Völker, die du schon erwähnt hast, und deren Wissen und Praktiken von Kulturen, die halt durch Kolonialismus in Südamerika und natürlich auch in Mittel- und Nordamerika völlig an den Rand gedrängt wurden, aber halt nie aufgehört haben, da zu sein und immer diesen ganz anderen Blick von der Verbindung zwischen allen lebendigen Dingen auf der Erde oder vielmehr und der Erde als lebendig irgendwie zu pflegen. Und das ist gar nicht so abstrakt, weil das, finde ich, durch die Musik auch durchaus spürbar wird. Diese Dynamik, mit der du hast die Percussion erwähnt, dann diese viele moderne Sachen dabei, das ist einfach, das hat so eine komische Erdung und spielt mit diesem diesem Gegenüber von im Grunde von Kolonialismus und diesem indigenen Weltbild. Super spannend. Und dann hat man natürlich, da sind wir wieder Fans von, diese polyrhythmischen Strukturen, die anstrengend sind, aber einfach auch Spaß machen, sich da reinzuhören. Und insofern, also dieses Album musste auch in die Sendung, weil Philosophie, Fremde und viele Genres plus herausfordernd, das ist was, glaube ich, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Nun, wir sind beide noch nicht mit diesem Album fertig und haben es noch nie so richtig verstanden und doch müssen wir es ja bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt, denn es ist auch relativ frisch erschienen im Jahre 2026.
Ja, ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es ja so fremd in der westlichen Welt gar nicht ist, dieses Konzept, weil Spinoza ist ja genau das.
Stimmt. Ne? Leider hat es sich noch nicht durchgesetzt. Also, es wäre dann mal langsam sehr, sehr, sehr dringend.
Der sagt ja genau
Umgang
das
mit dem eigentlich. Klima. Ja.
Also das ist ja, alles was wir der Welt antun, tun wir uns quasi selber an. Also, weil wir ja Teil davon sind. Ja. Ein großes Ganzes sozusagen, genau. Schwierig. Für mich ist das sehr, sehr schwierig. Ich gebe diesem Album Vorschusslorbeeren, indem ich es sozusagen, ja, ich gebe ihm aus Sicherheitsgründen alleine deswegen schon Rent, damit ich mich länger damit beschäftigen muss.
Das mache ich ähnlich. Für mich hat es das Rent schon verdient, weil mein Hirn einfach so wahnsinnig neugierig ist darauf. Also das hat einfach schon extra Sternchen bekommen für unheimlich interessant sein. Also, wir haben gehört No Ritmo da Terra von Anthropoceno und es gab ein vorbehaltenes Rent von Thorsten und ein Rennen von mir. Ja, das wird noch ein interessantes Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Also wer weiß, was da noch alles kommt.
Also kommen wir damit zu mehr Philosophie und zwar zum Thema Wiederholung. Haben wir auch bei Anthropozeno durchaus gerade gehört. Ne? Da hat Wiederholung auch immer so was Rituelles, also wie man irgendwie sich in einen Zustand versetzt, statt immer nur linear von A bis Z irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Das war auch schon mal was, was wir nicht häufig haben. Aber Wiederholung, bei dem Thema Wiederholung musste ich gleich denken an diesen Gegensatz zwischen einerseits etwas Gutes, Wiederholung ist mit Lernen verknüpft, ist auch mit sowas ne, wie Ritual und Einfachheit irgendwie verknüpft, von Gemeinsamkeit. Es ist aber auf der anderen Seite, kann das auch negativ konnotiert sein, Stagnation, Mangel an Innovation und wer möchte schon Algorithmen, die einem immer das Gleiche vorschlagen. Und ich denke mal, da haben wir auch wieder einiges dazu zu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Eine Menge haben wir dazu zu sagen, weil das ist ja quasi meine Hausstrecke, wenn man so will. Weil wir müssen natürlich über genau die reden, über die ich sowieso schon gerne immer rede. Das ist ja ganz klar, das ist ja sozusagen, das ist ja meine Hut, ne? Also da kommen wir, also das ist ja, also.
Du meinst, wenn sich die Geschichte wiederholt?
Nee, die wiederholt sich auch nicht.
Gut, sehr gut.
Aber wir müssen erstmal von vornherein wiederholen. Du hast ja gerade schon gesagt, Wiederholung ist ja alles Mögliche. Ne? Wiederholung ist aber zum Beispiel auch Identität oder führt zu eben dieser. Da kommen wir nämlich gleich drauf. Oder eben ja zur Differenz zu anderen auch. Weil Wiederholung ja auch schon wieder unterschiedlich wahrgenommen wird und so weiter und so fort. Wiederholung verändert im Laufe des Lebens auch Bedeutung, Zeit und Identität. Sie kann zur Monotonie führen. Oder zur Vertiefung führen. Beides ist möglich. Und wer natürlich der Boss schlechthin ist in dieser Richtung, ist natürlich Søren Kierkegaard. Der hat 1843 genau dieses Thema ganz groß gemacht, über das wir heute ganz oft reden, nicht nur hier heute, sondern insgesamt sehr oft, dass nämlich Wiederholung keine bloße Identität, sondern eine existenzielle Kategorie ist. Und im Gegensatz zu Hegels dialektischer Vermittlung betont Kierkegaard eben, echte Wiederholung ist Neubeginn für ihn. Sie besteht, so bestätigt sozusagen die Freiheit des Individuums. Beispiel. Bei Kierkegaard jetzt in dem Moment. Ne? Der Glaube, wie zum Beispiel Abrahams Opfer, erfordert eine Wiederholung der Entscheidung, die jedes Mal neu und einzigartig ist. Die Wiederholung ist also die Realität und die Erinnerung nur die Möglichkeit. So Kierkegaard. Nietzsche ist noch einen Schritt weiter gegangen und für Kierkegaard war Wiederholung auch Sicherheit und all diese ganzen Sachen. Ne? Also das braucht der Mensch alleine schon, um ja, diese Rituale und all diese ganzen Sachen brauchen wir ja auch. Hm. Na? Also alleine schon Silvester ist ja nichts anderes, das wiederholt sich ja andauernd, aber ist wichtig für uns. Weil nur so können wir Dinge hinter uns lassen.
Wir wissen schon gar nicht, wofür die Rituale mal gedacht waren, aber wir machen sie alle jedes Jahr schön weiter.
Ja, richtig. Und es ist auch wichtig so und richtig so. Weil das Gemeinschaft fördert, weil wir alle gemeinschaftlich eine Sache machen, egal warum. Und weil wir nur so Dinge hinter uns lassen können. Denn nur durch die Wiederholung beginnt ja auch was Neues. Immer wieder so. Ja. Und enden Dinge ja auch. Ist ja klar. Ja, Nietzsche hat das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Er hat ja immer von der ewigen Wiederkunft des Gleichen, da sind wir jetzt genau bei dem, was viele Menschen immer gerne behaupten. Das war ja diese radikale Idee, dass alles unendlich oft wiederkehrt. So in Kreisen, ne? So Liebe zum Schicksal und zum Leid, weil es ewig wiederkehrt. So halt, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass dieses Leben in allen Details ewig wiederkehrt? Ja, gut, schwierig. Ja, also für Nietzsche hat sich die Geschichte auch wiederholt und so. Das war damals halt so die Zeit und das war eben so die ewige Wiederkunft desgleichen bei Friedrich Nietzsche. Vorher gab es schon die Anamnesis bei Platon. Seine These war, Lernen ist Wiederholung des bereits in der Seele Vorhandenen. Ja? Wir erinnern uns an Wahrheiten, die wir immer schon wussten, laut seiner These. Hegel, natürlich. Geschichte wiederholt sich, aber auf höherer Stufe. Für ihn war, ne, das ist dieses Denken, alles wird immer besser. So, also dieses These, Antithese, Synthese. Was so nicht hinhaut. Für Walter Benjamin war die Geschichte eine Kette von Wiederholungen desgleichen, nämlich Gewalt und Ausbeutung. Und nur durch bewusste Unterbrechung der Wiederholung kann Neues entstehen. Für Walter Benjamin. Und Sigmund Freud sei hier erwähnt, weil bei ihm gab es einen Wiederholungszwang. Wir haben ja gerade schon über Nietzsche gesprochen, dann sprechen wir jetzt auch über Sigmund Freud. Traumatische Erlebnisse werden laut Freud unbewusst wiederholt, um sie zu bewältigen, sagt er. Neurotische Verhaltensmuster als Wiederholung unverarbeiteter Konflikte, das war ja so sein Ding. Soll hier nur erwähnt sein. So. Es gibt natürlich auch künstlerische und kulturelle Dimensionen bei der Wiederholung. Wiederholung ist ganz wichtig, vor allem in der Musik. Ne? Bei Bach zum Beispiel, in der Minimalmusik, ganz klar und ganz, ganz stark. Ja? Wir erkennen Dinge wieder und deswegen finden wir sie gut, weil es vertraut ist. Ja?
Auf jeden Fall, ja, Muster erkennen.
Ja.
Das ist ja unsere höchste Fähigkeit, mit, also
genau.
Eine der wichtigsten.
Unsere geheime Superkraft, einer der geheimen Superkräfte. Genau. Ja? Natürlich in der Literatur. Klar, da sind wir dann endlich bei Camus angekommen. Ja? Die Absurdität der ewigen Wiederholung als Metapher für das menschliche Dasein. Ja. Dann natürlich Kunst. Auch. Wir erkennen etwas wieder und finden es in Farben. Wir lieben Farben, weil wir sie schon mal gesehen haben. Weil, ne? Das ist ja so. Oder Essen. Ein Geschmack, den wir lieben. Ist ja auch das wiederholt sich ja auch gerne. Wir wiederholen das ja auch gerne dann selber, weil wir diesen Geschmack wieder haben wollen und so weiter. Aber natürlich auch Technologie, die hast du ja schon gesagt. Algorithmen und KI basieren natürlich auf Wiederholung. Die Frage ist, wo liegt da der schöpferische Moment? Oder auch im Alltag halt. Ja? Wir sehen uns auf der einen Seite nach Routine. Das ist die Wiederholung, das ist die Sicherheit. Gleichzeitig fürchten wir uns aber vor der Monotonie. Also Wiederholung ist wichtig, aber sie darf halt nicht zum Selbstzweck werden.
So ist das. An der Stelle passt vielleicht der gute Karl Popper noch mal ganz gut. Denn er hat durchaus Wiederholung auch eher in dem Bereich Sicherheit gesehen. Ne? Sicherheit ermöglicht uns, Theorien über die Welt zu bilden. Können wir natürlich erst, wenn wir nämlich Muster erkennen, sonst können wir Theorien nicht aufstellen oder Thesen aufstellen, die wir dann zu Theorien machen. Aber der dogmatische Glaube, dass das immer Wiederholte halt unveränderlich ist, der ist gefährlich, weil der blockiert dann, dass man Dinge kritisch hinterfragt oder dann im besten Fall auch weiterentwickelt. An der Stelle, glaube ich, diesen Punkt zu finden, ist nicht immer einfach.
Nee, ist es nicht. Und man muss natürlich, da sind wir wieder bei Camus, man muss natürlich revoltieren. Nämlich gegen die Wiederholung des Leidens zum Beispiel. Krieg, Unterdrückung ist notwendig, auch wenn es scheitert. Ne, also hier wieder der Stein. Sisyphos rollt den Stein wissend den Berg hinauf, obwohl er ganz genau weiß, bringt eh nichts. Trotzdem macht er es. Nicht wahr? Liebe zum Beispiel oder Freundschaft, da ist Wiederholung auch ganz wichtig, weil in jeder Beziehung, egal wie man die nun, wie sie sich da nun gestaltet, das ist ja kein Automatismus, sondern das ist ja immer wieder eine neue Entscheidung. Nicht? Ist ja klar. Also eine Ehe hält ja nicht durch Gewohnheit, ganz im Gegenteil, sondern durch Wiederholung der Zustimmung. Und so ist es auch mit jeder Freundschaft.
Das stimmt und es gibt natürlich eine Menge Dinge, die so oft wiederholt werden, dass sie schon Ritualcharakter kriegen.
Ja, aber das ist dann wieder die Gewohnheit.
Das ist die Gewohnheit, aber die dann eben die Sicherheit vermittelt, die auch in menschlichen Beziehungen oft wichtig ist.
Klar.
Also seien es die Insider-Witze, die Arten zu sprechen, wenn sich da plötzlich was ändert, dann ist das gruselig, dann ist das merkwürdig und dann verliert man schnell Vertrauen.
Klar.
Also jemand, der plötzlich ganz anders redet, als man es gewohnt ist zum Beispiel, sehr merkwürdig.
Stimmt. Das ist dann wirklich merkwürdig. Und da sind wir wieder bei dieser Zustimmung. Das ist halt kein Selbstzweck. du musst dich ja immer wieder selber darauf einlassen und immer wieder neu zustimmen dieser ganzen Geschichte, weil Beziehung ist ja das größte Risiko, was wir eingehen können. Egal, ob freundschaftlich oder sonst wie. So, weil das, damit machen wir uns ja angreifbar. Wie wir uns nur angreifbar machen können. Mhm. Kunst schafft schöne Wiederholungen, haben wir gerade schon gesagt. Musiker spielt dieselbe Melodie immer wieder, aber jedes Mal mit einer anderen Intensität vielleicht. Es heißt, es ist eigentlich immer das Gleiche. Wenn wir ein Konzert spielen, ja, eine große Band oder eine große Künstlerin spielt jeden Abend oder jeden zweiten Abend das gleiche Konzert. Aber das ist ja trotzdem immer einmalig. Es ist zwar eine Wiederholung, aber trotzdem ist es immer wieder neu. Und immer wieder anders. Auch das geht natürlich. Und damit kommen wir dann eben zu diesem Stein und zu diesem Hochrollen, den ich gerade schon erwähnt habe, dass diese Wiederholung, dass wir zwar auf der einen Seite dagegen revoltieren müssen, natürlich, weil das ja bei Camus dazugehört, dass wir aber auf der anderen Seite eben diese Realität anerkennen müssen und nicht irgendwie in Wolkenkuckucksheim uns verdingen und uns in irgendwelche Welten flüchten, die uns von der Realität entfremden sozusagen. Das ist für Camus ja philosophischer Selbstmord, all dieser ganze Kram. Dennoch, trotz dieser ganzen Sachen muss man sich Sisyphos ja als glücklichen Menschen vorstellen, eben weil er das Leben lebt, weil er es annimmt und trotzdem revoltiert. Das ist ja die Kunst bei der ganzen Geschichte.
Spannend. Da kann ich den Kreis, glaube ich, ausgerechnet mit den Stoikern relativ schön zumachen. Und ganz viele von unseren Fäden gerade zusammenweben, denn bei den Stoikern gibt es auch diese zyklische Ordnung der Natur, die du vorhin ja eher abgelehnt hast. Allerdings auf eine Art und Weise, wo sich halt sowohl die menschlichen Dramen als halt auch die Naturprozesse der Welt wiederholen, aber in Variationen. Sodass halt ne, so eine Art Grundgesetze herrschen oder Grundstrukturen, die gewisse Reaktionen erzeugen, aber dadurch halt unendlich viele Variationen entstehen. Das heißt, selbst wenn irgendwann exakt das Gleiche nochmal passieren würde, ist es so weit weg, weil es so unheimlich viele Schräubchen gibt, die sich unterschiedlich und variabel verhalten. Spielt das an dem Punkt keine Rolle. Aber dieses Zyklische ist tatsächlich etwas, und das fand ich interessant, beim Nachdenken über den Begriff der Wiederholung auch zu lesen. Vielleicht auch ein bisschen im Hinblick auf diesen Hinweis auf die indigenen Kulturen von Brasilien, die wir in unserem zweiten Album besprochen haben. In indigenen Kulturen von Nordamerika zumindest habe ich gelesen, dass auch da eher so ein zyklisches Weltbild von Geschichte und von Weltgeschichte besteht, finde ich sehr spannend. Also Wiederholung, aber halt in Variationen, sodass wir daraus lernen können, sodass wir aus Mustern etwas machen und gleichzeitig niemals wirklich das Gleiche wieder passiert, sondern wir uns irgendwie weiterentwickeln können, natürlich auch zurückentwickeln können, aber das sei zu verhindern. Jetzt bin ich selber weggelaufen. Ich wollte es so schön rund machen. Gut, egal.
Ja, man muss aufpassen, dass man bei dieser ganzen, die Geschichte wiederholt sich nicht in so einen Fatalismus reinläuft.
Ja, genau.
Ja, das ist ganz wichtig.
Denn wir haben ja durchaus in der Hand, diese Variationen zu beeinflussen.
Genau.
Also so ist ja nicht.
Genau, deswegen wiederholt sich Geschichte ja auch nicht in dem Sinne, sondern schon alleine deswegen nicht, weil es ja nicht dieselben Menschen sind. Das geht gar nicht.
Richtig, nicht dieselbe Welt, nicht dieselben Voraussetzungen. Also nur weil die AfD jetzt Nazi-Parolen von sich gibt oder schon immer getan hat, heißt das nicht, dass sie die neuen Nazis sind oder werden müssen. Wir können das durchaus noch aufhalten und es ist auch jetzt schon grundlegend anders.
Ja, richtig. Ja, das ist so, genau. Also wir können immer noch Nein sagen. Wir sind ja nicht gezwungen. Ja, genau.
Da sind wir wieder. Ganz wichtig.
Ja, genau. Und da kommen wir jetzt natürlich wieder zu Hannah Arendt. Weil für sie ist natürlich Wiederholung die Bedingung für Politik, Freiheit und die Gefahr der Entmündigung teilweise, zum Teil natürlich auch. Also es gibt zwei Seiten bei Hannah Arendt. Zum einen haben wir Handeln und Freiheit. Bei der Wiederholung Handeln, also Aktion, jede Tat ist einzigartig, aber Freiheit entsteht erst durch ihre Wiederholbarkeit. Zum Beispiel Versprechen, Verträge. Beispiel, eine Demokratie lebt von der Wiederholung von Wahlen, von Debatten, von Protesten. Nicht von einmaligen Akten, nicht wahr? Dennoch, auf der anderen Seite gibt es die Natalität. Jede Geburt ist ein Neuanfang. Die Menschheit wiederholt sich nicht, sondern sie erfindet sich neu. Da bin ich ja wieder voll bei Hannah Arendt. Und dann eben für Hannah Arendt sogenannte gelungene Revolutionen, zum Beispiel die amerikanische, gründen Institutionen, die Freiheit wiederholbar machen. Verfassung, Gesetze finden wiederholt Anwendung, nicht? So. Und es gibt natürlich die destruktive Wiederholung. Bürokratie und Totalitarismus. Herstellen. Wenn Handeln bloßer Prozess wird, wie zum Beispiel Fabrikarbeit und Bürokratie, die Camus natürlich auch ablehnt. Das ist ja die Art von Wiederholung, die er auch doof findet. Weil dagegen musst du natürlich wieder revoltieren. Logischerweise. Also wenn das in diese bloßen Prozesse übergeht, wird der Mensch zum Rädchen im System. Wenn also ein Beamter nur noch Formulare abarbeitet, seine Handlungen werden also austauschbar, sind sinnentleert, dann hinterfragt er sich auch gar nicht mehr selber, dann findet das Zwiegespräch mit sich selber nicht mehr statt. Ganz gefährlich. Oder eben Systeme wie der Nationalsozialismus oder Stalinismus, die basieren auf der Wiederholung von Lügen. Und natürlich auch auf Auslöschung von Spontanität. Nicht? Das Böse ist nicht radikal bei Hannah Arendt. Sie sagt immer, das Böse ist nicht radikal, sondern extrem. Und es entsteht dort, wo Menschen aufhören zu handeln und nur noch funktionieren. Und solange wir handeln und nicht nur funktionieren, kann man mit uns eigentlich sowas nicht machen. Das ist ganz wichtig. Solange wir nicht, wenn wir anfangen nur noch zu funktionieren, dann wird es gefährlich. Also Schema F. Nicht wahr? Und da gibt es ja ganz viele Beispiele. Viele Leute haben heutzutage Burnout, weil zu viel von allem.
Vor allem zu viel mit zu wenig Sinn.
Ja, richtig. Genau. Ne?
Zu viel fremdgesteuert.
Zu viel fremdgesteuert sein, genau. Bei Arendt würde sagen, Schaffen von Räumen für Handeln, zum Beispiel Mitbestimmung, kreative Freiheit.
Ja.
Nicht wahr? In der Politik natürlich. Problem ist da Populismus und Wiederholung von Parolen. Hannah Arendt würde sagen, Stärkung von Institutionen, die plurale Handlungen ermöglichen, zum Beispiel Bürgerräte. Und so weiter und so fort. Das kann man dann immer weiter spinnen. Geht bei über die Bildung, nicht wahr, auswendig lernen versus kritisches Denken. Da müssen wir bei uns in den Schulen aufpassen, weil diese ganzen MINT-Fächer, so schön wie sie sind, aber wir lernen eigentlich nur noch zu funktionieren in der Schule und nicht kritisch zu denken. Das ist nicht gut. Auch hier gilt wieder Bildung als Raum für Natalität. Jeder Lernprozess als Neuanfang. Nicht wahr? Und wir haben im Moment das größte Beispiel für Wiederholung, die künstliche Intelligenz. Algorithmen wiederholen Muster, aber schaffen eigentlich gar nichts Neues in dem Sinne. Also KI würde als absurdes Werkzeug bei Camus funktionieren sozusagen. Nicht? Weil das ist ja so eine wirklich eine endlos wiederkehrende Wiederholung. Und da würde Hannah Arendt sagen, und da bin ich froh, dass ich das gefunden habe, weil das sage ich seit Jahren, predige ich das. Eine KI darf nicht handeln. Sie darf nicht das Handeln ersetzen, sonst verlieren wir Freiheit. Und das predige ich hier hoch und runter.
Genau, die KI, um in der Sprache Hannah Arendt zu bleiben, die KI arbeitet, sie handelt nicht.
Richtig. Genau. Ja, sie stellt her.
Sie stellt her. Ah, stimmt, genau.
Ja, sie stellt her. Ne? Also, genau. Arbeiten kann sie, glaube ich, gar nicht.
Ja, im Sinne von herstellen.
Ja, genau.
Vielleicht richtig.
Ja, genau. Ne? Also, eine KI darf keine Entscheidung treffen, die Verantwortung von Menschen wegnimmt. Das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Dürfen wir niemals zulassen. Die letztliche Entscheidung muss immer beim Menschen liegen. Eine KI darf niemals handeln. Das geht nicht. Da kommen wir in Teufelsküche. Und natürlich müssen wir über die Klimakrise reden, ne? Da würde Camus wieder sagen, wir müssen uns gegen die Logik der Ausbeutung wehren, also revoltieren, auch wenn der Kampf aussichtslos scheint. Arendt würde sagen, kollektives Handeln, zum Beispiel Proteste. Und wir brauchen Gesetze statt bloßer Herstellung. So, ne? Würde Hannah Arendt sagen. Die ja immer gesagt hat, wir brauchen eher Gesetze als diese Gefühlsduselei. Womit sie ja recht hat, wir sehen das ja beim Wahl gerade, wo das geendet ist. So, ich unterstelle einigen, dass sie sich nur selber produzieren wollten, aber ganz viele sind ja wirklich naiv, empathisch gewesen. So. Und das führt zu nichts. Es braucht einfach nur ein Gesetz. Es hätte dem Wahl viel mehr geholfen als die gesamte Empathie dieser Menschen. So leid es mir tut. Ist so. Also sowas ist wichtig halt. Tja. Es geht also um die aktive Gestaltung von Freiheit bei Hannah Arendt immer. Es geht darum, dass wir uns nicht entmündigen lassen dürfen. Das geht nicht, weil dann sind wir wirklich nur noch ein Rädchen, ob wir wollen oder nicht. Und Wiederholung als Raum für Handeln und Natalität halt. Nur da, wo ein Ende ist, ist auch ein Anfang.
Vielleicht ist das genau der Punkt, an dem Wiederholung dann zu nicht mehr Sicherheit ist, sondern zu Unfreiheit und Zwang wird, nämlich wenn man sie nicht mehr selber steuert.
Richtig. Genau das ist ja das, was Camus immer gepredigt hat. Das Leben leben heißt ja auch bewusst sich dafür entscheiden zu wiederholen. Ja. Nicht wahr? Hat er von Kierkegaard mitgenommen, der ja auch gesagt hat, durch unsere Entscheidung werden wir das, was wir sind. So. Aber wenn du bewusst dich für eine Wiederholung entscheidest, aus dir, aus, wie Jaspers sagen würde, eine wie hat er das noch genannt, eine unbedingte Entscheidung aus dir selbst heraus, dann ist das ja in Ordnung. Aber Wiederholung wird dann zum Zwang, wenn es sozusagen von außen an dich herangetragen wird. Nicht? Logischerweise. Dann wird es böse. Und wenn du nicht mehr handelst, sondern nur noch funktionierst, wenn du diese Wiederholung dann auch noch so, ohne zu revoltieren, absorbierst, funktionierst, dann wird es gefährlich. Also Stempel drauf, fertig. So. So wie die KI das übrigens machen würde. Nicht? Und ich arbeite in einem Bereich, wo ich sagen kann, wer auch immer, behüte uns davor. Wirklich. Das würde ganz viele Menschen in fürchterliche Probleme stürzen. Das wäre eine Vollkatastrophe. Wirklich. Also Wiederholung ist auf der einen Seite wichtig, weil wir brauchen das als Sicherheit. Wir brauchen unseren morgendlichen Kaffee. Wir brauchen auch die Tageszeiten und die Jahreszeiten und all diese ganzen Geschichten. Brauchen wir. Das ist schon wichtig. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das Leben leben und somit natürlich auch die Wiederholungen leben und nicht, dass die Wiederholungen uns leben. Dass wir aktiv die Wiederholungen leben und nicht uns von den Wiederholungen leben lassen. Und das geht nämlich ziemlich schnell, wenn wir nicht aufpassen. Muss man klar sagen. Ist so. Also auf der einen Seite sind Wiederholungen ja auch wichtig, wie Wahlen und Debatten und Proteste und so weiter. Und auf der anderen Seite führen Wiederholungen manchmal auch zu Dummheit und zu Terror. Sehr zwiespältiges Thema. Nicht? So. Und nun würde ich sagen, unsere HörerInnen könnten uns eigentlich mal erzählen, was sie für Rituale haben, die sie bewusst ausüben, die sie cool finden und was sie für gefährlich halten, wo sie sagen, das ist gefährlich, das mache ich nicht mit. Würde ich mal ganz spannend finden. Mhm. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Bier?
Bier. Das ist auch ein Ritual.
Das ist auch ein Ritual. Ja, ja, für das wir uns bewusst entschieden haben. Wir haben es mit dem Familienunternehmen oder mit der Familienbrauerei Zödler zu tun und mit dem Bier Goldexport. Und ich muss die jetzt mit Lob überschütten. Also erstmal hat diese Brauerei eine jahrhundertelange Geschichte. Unter anderem gehören zu dieser Geschichte drei schwere Brände, bei denen viele Dokumente fast vollständig verbrannt sind. Und dadurch kann man leider nicht genau sagen, wie alt diese Brauerei wirklich ist. Und es steht auf der Homepage drauf, es gibt zwar einige Vermutungen, aber die Betonung liegt hier auf Vermutungen und nicht belegt mit historischen Fakten. Fand ich schon mal sehr schön. Seit 1984 ist man in der 20. Braugeneration zugange. Wir haben es hier mit einem Export zu tun. Das sind im Vergleich zu obergärigen Bieren eben untergärige Biere, die sind länger haltbar. Früher war das so und dadurch war es möglich, das Bier über die Stadtgrenze hinaus zu exportieren. Und das war im 19. Jahrhundert in Dortmund erstmals hergestellt worden, dieses Bier. Das war ursprünglich eben zum Ausschank in etwas weiter entfernte Gasthäuser vorgesehen. Ja, und im Unterschied zu den heimischen Marktbestimmten, diese Biere eben, ja, waren die eben für den Export gedacht und ein bisschen stärker gebraut dadurch natürlich. Auch man sieht ja nur die Geschichte von Einbeck, die ja auch, dadurch sind ja auch diese ganzen Böcke entstanden. So, und heute ist das ganz anders. Heute trinkt man natürlich auch im eigenen Lande gerne diese Art von Bieren. Wir haben es, jetzt kommt wirklich hervorragend, ich bin hingerissen, das steht sogar auf der Flasche drauf. Wir haben es mit 12,5 Grad Plato zu tun, 5,3 Alkoholvolumenprozenten und 20 Hopfenbittereinheiten, also BE oder IBU, je nachdem wie ihr wollt. Wir haben es zu tun mit Wasser, Gerstenmalz und Hopfen und es steht auf der Flasche so viel Schönes drauf, also ich bin hingerissen. Hervorragend. Voll schön. Wer dieser Mensch auf dem Label ist, kann ich leider nicht sagen. Es wird wahrscheinlich eine Ahne sein, ein Ahne dieser Brauerei, schätze ich mal. Ja, keine Ahnung.
Ja, sieht's aus.
Ein Vorfahr der heutigen Brauerei, schätze ich mal. So, das Bier ist, ja, klar, fast, also ein Hauch, nicht ganz klar, aber ja, klares Bier. Ich würde sagen, Farbe ist Bernstein. Schaum steht erstaunlich lange für ein untergäriges Pilz. Untergäriges Bier, Entschuldigung. Und ich würde sagen, wir verrichten die ganze Geschichte mal. Oh, ja.
Puh, ja, würzig. Mhm. Und brotig.
Oh, ja. Tatsächlich stehen diesmal die Früchte gar nicht so im Vordergrund, ne?
Nee. Aber ja, die Würze und auch sowas grasig, ja. Grasig florales.
Stimmt.
Ja, war schön. Das lässt, also, ne, sowohl Hopfen als auch Malz haben hier
ist hier nicht verloren.
Arbeit zu tun. Genau, ist nicht verloren. Mhm. Ganz richtig.
Das ist noch was ganz, also, das ist so gar nicht fruchtig, spannend und sehr weich, habe ich so den Eindruck. Trotz der ganzen Würzigkeit. Ich bin sehr gespannt jetzt.
Ich auch, ja.
Bin ein bisschen aufgeregt. So. Also angemessen aufgeregt. Ja, dann würde ich sagen, wir probieren das mal, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, dann Prost!
Prost.
Uiuiui, ja, interessant.
Schön weich.
Ja.
Okay, was man vorher noch gar nicht riechen konnte, ist der Honig. Das ist...
Das ist ein höchstgradig interessantes Bier.
Ja.
Also...
Und immer noch keine Früchte, ne? Also
nee.
Wirklich nicht. Das ist so ein Honigbrot auf der Blumenwiese. Herrlich.
Hurz, ja.
Ne? Ganz idyllisch. Das Lamm kommt vorbei.
Ja. Ich finde, trotz dieser 20 Bittereinheiten, die ja im Gegensatz zu Flensburg hat 38 Flensburger, also gar nicht so viel, aber sie ist spürbar, ne?
Ja. Ja.
Interessant. Das ist ein ganz außergewöhnlich interessantes Bier. Habe ich noch nie getrunken. Also ich habe noch nie ein Bier gehabt, was so schmeckte. Du?
Nee, ich auch nicht. Find's aber auch spannend. Also für ein Bier auch das Mundgefühl total interessant.
Ja,
es ist so
voll
cremig rund, ganz weich und ja, also dieser Honiggeschmack ist auch irgendwie ein Honiggefühl. Und trotzdem ist es süffig. Also wild.
Ha.
Ach so, ich würde schon fast Dramaturgie nennen, ne? Es wird erst so schön rund und süß, dann kommt die Hopfenbitter raus und dann hinten raus ist dann eher so frisch und trocken und dann will man mehr. Oh Mann.
Ja, das ist echt interessant.
Mhm.
aus dem Allgäu. Ist man. Spannend. Das ist auch für Bayern ganz außergewöhnlich.
Ja.
Für den Allgäu, Entschuldigung.
Ja.
Muss man ja wieder aufpassen, ne?
Nee, das ist, also da wusste jemand auf jeden Fall, was er tut.
Auf jeden Fall, ich bin beeindruckt.
Hat sein Handwerk oft genug wiederholt,
ja,
an der Stelle.
Absolut.
Tja.
Ja, was machen wir damit? Also ich,
Ich bin ausreichend verwirrt und angetan, um eine 6 zu vergeben.
Ja, ich würde dem zustimmen.
Also 6 von 7 Honigbienen
für, ja, dieses Bier. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, wir haben verkostet das Goldexport von der Zödler Privatbrauerei. Ja, und es gab 6 Punkte von Jenny und 6 Punkte von mir. Und mit was? Mit absolut, also mit Recht, aber sowas von. Also wirklich toll. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch das nächste Mal wieder 2 Alben, ein philosophisches Thema und am Ende ein schnuffiges Bier.
So ist das. Die Schnuffigkeit will noch bewertet werden. Mhm. Wir hören allerdings Perspective von Hanno Busch. Mhm. Außerdem hören wir Our Day Will Come von Dead Can Dance. Und wir sprechen über Empörung, bevor wir uns mit dem Merzen von Wolters beschäftigen.
Das verspricht doch wieder sehr viel Diskussionsstoff und sehr viel interessante Geschichten. Apropos, ihr dürft uns diesmal teilen. Ja, teilt uns mal überall, wo ihr uns so teilen könnt. Also so viel sind's ja, es ist ja nicht mehr. Es ist eigentlich nur noch Blue Sky und Mastodon, da kann man uns teilen. Das wäre cool, wenn ihr das machen würdet. Ich glaube, woanders sind wir auch gar nicht mehr. Nee, und das ist auch gut so. Genau, da haben wir uns ja irgendwann dazu entschieden. Und das war also für mich, finde ich, immer noch eine der besten Entscheidungen, die wir jemals getroffen haben.
Ja.
Also wirklich hervorragend. Also das bitte machen, dann freuen wir uns natürlich sehr. Das ist wichtig für uns und hilft uns natürlich sehr. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.